Ich möchte euch bitten, aufzustehen, wenn ich den heutigen Predigttext lese. Aus Hebräer Kapitel 13. Hebräer 13, ich lese die Verse 10 bis 16. Da heißt es: Wir haben einen Altar, von dem zu essen kein Recht haben, die der Stiftshütte dienen. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den Hohepriester als Sündopfer in das Heilige getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. So lasst uns nun durch ihn Gott allezeit das Lobopfer darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Ich glaube, die meisten von uns hätten Schwierigkeiten gehabt, zu sagen, wie denn der Zusammenhang ist unserer Jahreslosung für 2013, oder? So ein schöner Vers. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ein Vers, den man vielleicht auswendig kennt, sonst werdet ihr ihn hoffentlich im Laufe dieses Jahres, wenn uns dieser Vers begleiten wird, auswendig können. Aber der Zusammenhang, wo das steht... Es geht um Heimat. Wir haben hier keine bleibende Heimat, keine bleibende Stadt, sondern wir suchen die zukünftige. Und ihr habt hier auf dem Bild so schön gemalt, ja, wie malt man das? Das himmlische Jerusalem. Das himmlische Jerusalem, das einmal herabkommen wird auf die Erde, sagt uns die Bibel. Und indem wir dann eine bleibende Heimat finden. Eine Heimat, die wir nie mehr verlassen müssen und wo wir wirklich zu Hause sind. Wo ist meine Heimat? Man kann das ja erkennen, woher jemand kommt. Zum Beispiel an der Sprache. Den Petrus, als er damals von dieser Magd im Hof des Palastes des Hohepriesters angegangen wird. Warst du nicht auch bei diesem Jesus aus Galiläa? Diesen Petrus, den hat man an seinem Dialekt erkannt. Und ich kann heute noch hinkommen, wohin ich auch will. Es hält mich niemand für Norddeutschen. Man erkennt uns schon an der Sprache, wo wir so ungefähr herkommen. Wo fühle ich mich zu Hause, habe ich mich gefragt bei diesem Text. Mein Vater, da wäre das gar keine Frage, der lebt seit fast 75 Jahren, so alt wie er ist, in Karlsruhe. 75 Jahre, da weißt du, wo du zu Hause bist, oder? Und jetzt, wo meine Eltern gebrechlicher werden, haben wir gesagt, komm doch nach Bonn. Dann können wir uns um euch kümmern. Aber wie heißt das so schön? Einen alten Baum verpflanzt man nicht. Da ist er zu Hause, meine Mutter fast so lange, und sie möchten da nicht weg. Das ist Heimat. Heimat. Habe ich eine irdische Heimat? Das ist schön. Aber hier geht es um eine andere Art von Heimat. Hier geht es darum, wo ich wirklich zu Hause bin, wo ich mich auch wirklich zu Hause fühle. Ich habe den ersten Punkt überschrieben, meine Heimat, da bin ich wirklich zu Hause. Meine Heimat, da bin ich wirklich zu Hause. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Offenbar war der Schreiber des Hebräerbriefes, egal wo seine irdische Heimat war, nicht wirklich da zu Hause. Er hat gemerkt, irdische Heimat ist schön, nur es gibt doch noch viel, viel mehr. Das heißt in Philipper 3, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Das schreibt der Paulus im Philipperbrief, der ja sogar das römische Bürgerrecht hat. Der ist bevorzugt, irdisch bevorzugt, römischer Bürger zu werden. Wenn du es nicht von Geburt bist, ist nicht so einfach. Und trotzdem schreibt er, ja, aber mein eigentliches Bürgerrecht, Philipper 3, Vers 20, mein eigentliches Bürgerrecht, das ist im Himmel. Da bin ich wirklich Himmelsbürger. Jesus sagt in Johannes 14, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, um euch die Stätte zu bereiten. Jesus ist vorausgegangen und er bereitet uns da eine wirkliche Heimat. Wisst ihr schon, wie euer Zimmer dort aussieht? So schön mit groß, groß, klein, hell, dunkel. Es muss wunderschön sein. Ich glaube, dass sogar der Eberhard Schulz mit all seinen guten Ideen, die er in seinem langen Leben als Architekt umgesetzt hat, er hat so tolle Ideen, dass selbst Eberhard kaum eine Idee hat, wie das im Himmel sein wird. Man wird dahin kommen in das, was Jesus vorbereitet hat, und du wirst dich sofort zu Hause fühlen. Sofort zu Hause. Ich bin immer wieder unterwegs, wie ihr wisst, und wenn ich von meinen Reisen heimkomme, dann ist es wirklich ein Nachhausekommen und es ist einfach schön. Und ich denke, ich möchte eigentlich nie mehr weg. Einfach schön. Aber wenn ich mal in diese himmlische Heimat, dieses himmlische Apartment kommen wird, da werde ich mich sofort zu Hause fühlen und sagen, ja, jetzt bin ich angekommen. Angekommen. Das ist das, was Jesus hier sagt. Ich gehe voraus und bereite das für euch vor. Haben wir Nordlichter hier im Raum? Ja?
Kiel.
Kiel. Da müsstest du das eigentlich vortragen. Ich werde mich nicht an die Sprache wagen. Ich werde es mit meiner Sprache... Oder willst du? Nee, willst nicht? Ich werde es mich ganz zurückhalten und das Hochdeutsch versuchen. Da heißt es, wo die Nordseewellen spülen an den Strand, wo die gelben Blumen blühen ins grüne Land, wo die Möwen schreien, schrill im Sturmgebraus, dort ist meine Heimat, da bin ich zu Hause. Zu Hus. Da ist genannt, wann sich ein Mensch, der dort von der Nordseeküste kommt, zu Hause fühlt. Bei den Wellen, bei den Möwen und was alles ist. Fühlst du dich da noch zu Hause, wenn du da hinkommst? Mir geht's.
Ostsee, nicht
Nordsee. Ostsee bist du. Ja, das sind bestimmte Gegebenheiten, die wecken sofort Gefühle. Ist bei mir jetzt weniger das Meer, bei mir sind es die Berge. Aber wenn das gehört zur Heimat, was gehört eigentlich zu meiner Heimat im Himmel? Was gehört zur Heimat im Himmel? Wenn wir jetzt viel Zeit hätten, würde ich euch am liebsten die beiden letzten Kapitel der Bibel vorlesen. Offenbarung 21 und 22. Die sind so wunderschön, wie es das sein wird. Was gehört zum Himmel? Da heißt es, ich sah die heilige Stadt, ich lese uns aus Offenbarung 21 ab Vers 2. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Ich kann euch versichern, als ich zum ersten Mal meine Braut gesehen habe, wie sie eine Treppe in dem Fall herabkam, den Anblick vergesse ich nicht. Geschmückt wie eine Braut für ihren Mann. Das war einfach wunderschön. Das ist das Bild, das hier gebraucht wird. Das neue Jerusalem kommt herab und ist so wunderbar geschmückt. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. So sieht die himmlische Heimat aus. Da ist Gott. Es heißt hier wörtlich, das Zelt Gottes bei den Menschen. Da wohnt Gott wirklich mitten unter uns. Und da wird alles, was jetzt schwer ist und dunkel und Leid und Sünde, wird alles weg sein. Und es wird nur noch ihn geben. Nur noch ihn. Und wir werden mit ihm verkehren können wieder, wie früher von Angesicht zu Angesicht. Und es wird nichts mehr trennen. Wir haben vorhin gesungen in einem Lied sinngemäß, wir werden ihn loben ohne Sünde. Wie heißt das wörtlich? Das wird genau der Punkt sein. Die Sünde wird weg sein und wir können endlich eine Beziehung zu Gott haben ohne zerstörende Sünde. Das wird einfach wunderschön sein. Ich freue mich drauf. Das ist himmlische Heimat. Da bin ich wirklich zu Hause. Wie prägt nun diese himmlische Heimat mein Leben hier und jetzt? Manchmal bleibt es ja bei Träumen, oder? Bei Träumen. Aber genau darum geht unser Text, durch den ich jetzt mit euch nochmal gehen möchte, ab Vers 10. Wie prägt diese schöne, zukünftige, bleibende Stadt, das neue Jerusalem, wie prägt das mein Leben? Noch einmal Vers 10. Wir haben einen Altar, von dem zu essen kein Recht haben, die der Stiftshütte dienen. Liebe Freunde, bei dem Vers habe ich etwas gestutzt. Wir haben einen Altar, von dem zu essen kein Recht haben, die der Stiftshütte dienen. Um was geht's da? Der Hebräerbrief ist zu der Zeit geschrieben, als der Tempel noch stand. Tempel in Jerusalem, die ganzen Opfer wurden gebracht. Da waren noch alle Priester aktiv. Und gleichzeitig war Jesus schon am Kreuz gestorben. Wie kann das sein, Herr? Du bist am Kreuz gestorben, du hast alles für uns getan und da wird noch geopfert. Und stell dir vor, du lebst in Jerusalem und du warst von klein auf gewohnt, dort wohnt Gott. Gottes Wohnort auf Erden ist dort der Tempel. Und wir bringen ihm Opfer. Und dadurch bekommen wir Vergebung. Die Beziehung zu Gott war ganz, ganz anders. Deshalb habe ich diesen zweiten Punkt heute Morgen überschrieben. Meine Heimat prägt meine Beziehung zu Gott. Meine Heimat prägt meine Beziehung zu Gott. Jetzt ist Jesus gestorben und der Weg zum Vater ist frei. Und ich kann ins Allerheiligste gehen, sagt uns die Bibel. Und die Opfer noch. Die opfern weiterhin im Tempel Tieropfer. Großes Thema des Hebräerbriefs. Das ist nicht mehr dran. Der alte Weg ist vorbei. Der alte Bund ist passé. Und jetzt lebt man im neuen Bund. Jetzt lebt man mit Jesus, der für uns gestorben ist. Aber ihr hängt noch im alten. So ist dieser Gottesdienst im Tempel, der so lange richtig war, eigentlich zur Sünde geworden. Zur Sünde, weil es mich von Jesus abhält. Sie gehen einen falschen Weg. Und so heißt es, wir haben einen Altar, von dem zu essen kein Recht haben, die der Stiftshütte dienen. Wenn du auf diesem alten Weg weiterhin Gott gefallen willst, dann hast du kein Recht an Jesus. Dann hast du kein Anrecht an dem Jesus, der dort auf den Altar geopfert worden ist. Dann hast du kein Anrecht an ewigem Leben, das Jesus bringt, weil das ein Irrweg ist. Du brauchst Jesus, der für dich alles getan hat. Das ist das, was hier in diesem Vers ausgedrückt ist. Geht nicht länger diesen eigenen Weg, sondern geht raus, geht zu Jesus. Ich glaube, dass sich das immer dann auch heute zeigt, dieser falsche Weg, wenn ich etwas dazu beitragen will. Wenn das Opfer Jesu offenbar nicht groß genug ist, um alle meine Sünde zu tragen. Wenn das Opfer Jesu auch nicht groß genug ist, damit ich freikommen kann von der Macht der Sünde und des Todes. Ich, Mensch, bilde mir ein, ich könnte etwas dazu noch dazusetzen. Jesus würde nicht genügen. Und ich will jetzt nicht durch sämtliche Konfessionen und Religionen gehen. Das wäre ein langes, langes Thema. Immer wieder versuchen Menschen, irgendwie etwas dazu beizutragen. Manche versuchen es durch gute Werke. Ja, Herr, ich will was leisten vor dir. Aber ich glaube, manchmal ist es auch so ein eigener Weg, wenn ich sage, ja, ich habe ja Vergebung. Hauptsache Vergebung. Ich kann doch zu Gott so kommen, wie ich bin. Ist richtig, ja. Aber will Gott auch, dass ich so bleibe, wie ich bin? Ich kenne das aus meinem Leben. So ein gewisses Zurücklehnen, ja, ich habe ja Vergebung, ist doch alles in Ordnung. Ich bin so froh, dass uns Jesus heiligen will und ein eigener Weg ist, wenn ich einfach in meiner Sünde verharre. Auch das ist so jemand, von dem es hier heißt, die gehören eigentlich nicht zu uns. Es ist aber auch das ist mir wieder ganz neu wichtig geworden, wenn ich als Christ aus eigener Kraft leben will. Da bist du zum Kreuz gekommen, du hast deine ganze Schuld auf Jesus gelegt, wunderbar. Und dann drehe ich dem Kreuz den Rücken und jetzt mache ich es wieder aus eigener Kraft. Weil ich bin doch groß, das geht doch. Das macht man oft nicht so bewusst, oder? Aber man macht es de facto. Und auch dann versuche ich mit meiner eigenen Kraft, dem Opfer Jesu etwas hinzuzufügen. Das geht jemalig schief. Und allzu leicht kommt man dann aber auch in das Gefühl, ja, mein Leben ist ja gar nicht so schlecht. Ja. Aus eigener Kraft eigene Wege gehen. Ein dritter Punkt. Meine Heimat zeigt sich im richtigen Bekennen. Meine himmlische Heimat zeigt sich im richtigen Bekennen. Nochmal ab Vers 11. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den Hohepriester als Sündopfer in das Heilige getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Wir sind hier am großen Versöhnungstag. Und da wurden die Tiere geopfert und dann werden sie aus dem Lager hinausgebracht. Für mich eine relativ fremde Welt. Ich freue mich darauf. Wir wollen, glaube ich, nachdem wir den Epheserbrief abgeschlossen haben, den Hebräerbrief machen. Und da werden wir immer wieder hineingenommen in diese alttestamentliche Welt, wo es dann darum geht, besser zu verstehen, was Gott Großes getan hat. Die Leiber der Tiere werden außerhalb des Lagers verbrannt, Vers 12, darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager, und seine Schmach tragen. Was hat es bedeutet, als Jesus außerhalb der Stadt auf Golgatha gekreuzigt wurde? Absolute Schmach. Er ist gescheitert, er stirbt, schmählich hingerichtet. Und jetzt geh einmal hinaus, dort vor das Lager, und trag diese Schmach mit ihm. Bekenne dich zu diesem Jesus, der doch gescheitert ist, oder? Vers 15. So lasst uns nun durch ihn Gott alle Zeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gehen wir doch gleich nach dem Gottesdienst hinaus, stellen uns auf den Theaterplatz hier mitten in Godesberg und rufen laut: Wir glauben an einen Gekreuzigten. Wir glauben an einen Gekreuzigten. Das ist hier nicht einfach. Da wirst du verhöhnt. Mittlerweile ist das überhaupt nicht mehr politisch korrekt, wie man so schön sagt. Ein Gott, der seinen Sohn opfert, der ist nicht mehr in, sondern der ist undenkbar. Übrigens, der war auch damals schon undenkbar. Der war damals genauso undenkbar wie heute. Es ist viel leichter, sich zu einem Gott zu bekennen, der Sieger ist, für Menschen erkennbar Sieger ist, als ein Gott, der am Kreuz gestorben ist. Ja. Das ist heute bei uns nicht immer einfach, sich dazu zu bekennen. Für meine türkischen Geschwister, ich bin ja immer wieder ein Teil meines Dienstes auch in der Türkei, da ist das oft wirklich schwierig. Wirklich schwierig. In Afghanistan oder im Iran, da ist das im Normalfall tödlich, sich zu diesem Gekreuzigten zu bekennen. Für uns relativ leicht, wir werden verlacht. Aber ich muss euch sagen, es ist doch nicht so leicht. Jesus redet erstaunlich viel davon, dass wir von unseren eigenen Hausgenossen nicht nur verlacht werden, sondern verfolgt werden und ausgeliefert werden. Warum? Weil wir an diesen Gott glauben, der seinen Sohn ans Kreuz geschickt hat. Und manche von euch erleben das auch, dass ihre eigenen Familienmitglieder, Hausgenossen, sie dafür ja im günstigen Fall noch verhöhnen. Die Türken, türkische Geschwister, die werden dann im ungünstigeren Fall verflucht oder Schlimmeres. Und manch einer von euch erlebt auch, wie er selbst von engsten Angehörigen deshalb bekämpft wird. Wie prägt meine himmlische Heimat so eine Situation? Wie hält ich das aus? Vielleicht ist es sogar der Ehepartner. Nur dann, wenn ich wirklich dort im Himmel zu Hause bin. Wenn ich wirklich sagen kann, da ist meine Heimat, da bin ich zu Hause. Das ist dieses Bekennen zu Jesus, dann, wenn es wirklich eng wird. Ich habe keine Ahnung, wie ich reagieren würde, wenn es hart auf hart kommt. Ich habe aber große, große Ehrfurcht vor Menschen, die das ständig haben, dass sie von ihren Hausgenossen bekämpft werden. Um ihres Glaubens willen. Das ist das Bekennen, in dem man zu Jesus steht. Das Bekennen geht aber auch weiter, indem man mit Jesus lebt. Vers 16. Meine Heimat zeigt sich im richtigen Tun. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Da schließt sich der Kreis. Wir sind mit dem Altar eingestiegen, Auf einen Altar werden Opfer gelegt. Und jetzt sind wir beim wahren Opfer in unserem Leben. Das ist das Gutes tun. Gutes tun. Das habe ich schon so oft gehört. Das habe ich schon so oft mir selber gepredigt. Ist doch wunderbar, oder? An meinem Verhalten erkennt man, wo ich zu Hause bin. Das ist bei kleinen Erdenbürgern so. Wenn man Kinder zu Besuch hat, bei uns hat es immer gewuselt in früheren Jahren zu Hause, dann hat man erkannt, was für eine Heimat sie haben, was für ein Elternhaus sie haben, die Kleinen, oder auch nicht haben. Genau das ist, glaube ich, hier der Gedanke. Wenn ich wirklich bei Jesus zu Hause bin, wenn das meine Heimat ist, dann wird das mein Verhalten ganz wesentlich prägen. Je nachdem, wo meine Heimat ist, lebe ich. Meine Heimat prägt mein Vertrauen zu Jesus. Meine Heimat prägt mein Vertrauen zu Jesus. Es ist mir das erste Mal aufgefallen in diesem wunderschönen Kapitel Hebräer 11, wo es um die Glaubenshelden geht. Glauben, Vertrauen zu Gott, dass es da auch um Heimat geht. Lesen Sie nochmal, haben wir eben in der Textlesung gehört, einige Verse aus Hebräer 11, Vers 8. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Das ist doch Glaubensmut, oder? Also einfach weggehen, mit Gott losziehen, viele hundert Kilometer weiter, lass deine Familie zurück. Das bedeutet in den Kulturen noch viel, viel mehr, als wir uns das heute vorstellen können. Und dann bist du vielleicht sogar für immer von deiner Familie getrennt, wo du her bist. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam. Ja, er hat auf Gott vertraut. Wenn Gott das will, dann wird es gut werden. Vers 16. Da heißt es immer noch von Abraham, er sehnte sich nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen. Darum schämt sich Gott seiner nicht, sein Gott zu heißen, denn er hat ihm eine Stadt gebaut. Ja, aber der Abraham hat doch dieses gelobte Land bekommen. Das Land, in dem es von Milch und Honig fließt. Das sind so wunderschöne Bilder, die dann über Kanaan gesagt werden im Alten Testament. Eine Traumlandschaft. Aber der Abraham wurde nicht heimisch in diesem Land. Er hat das Land verheißen bekommen. Das ist deine neue Heimat. Das gehört dir. Und dann heißt es, ja, aber es wird noch 400 Jahre dauern. In Klammer, du wirst das nicht mehr erleben. Das ist für mich ein wunderschönes Bild in dem, was wir stehen. Wir haben so viele wunderschöne Verheißungen. Ewiges Leben schon hier auf Erden. Erlöst von der Macht der Sünde und des Todes. Siehe, ich mache alles neu. Wir sind schon mitten im himmlischen Jerusalem, oder? Und gleichzeitig, es scheint noch so viel zu fehlen. Das ist die Spannung. Selbst der Abraham hatte nicht hier auf der Erde seine wirkliche Heimat gefunden, sondern er musste weiter vertrauen. Herr, du schenkst mir alles. Später in deinem himmlischen Reich, aber jetzt auch schon auf der Erde volle Genüge. Das ist die Spannung, die sich durch das ganze Leben Abrahams zieht. Offenbar ist das hier auf der Erde nicht alles, selbst für Abraham, selbst für Israel, die doch das gelobte Land bekommen. Ja, ist das ein Vertrösten auf später, ein Vertrösten auf später. Das heißt so oft, du musst doch jetzt leben, oder? Du musst doch jetzt dein Leben genießen. Und dann heißt, ja, aber denk doch auch mal an dich. Mal in Klammer gesagt, das muss man mir nicht erst sagen. Und dann kenne ich als Christ, als Kind Gottes, genau dieses Gefühl, aber auch, irgendwo komme ich doch zu kurz, oder? Den anderen außenrum geht es doch so gut und die bekommen viel, viel mehr. Die glauben nicht an Gott, aber sie werden offenbar von Gott mehr beschenkt als ich. Kennt ihr aus den Psalmen ständig dieses Gefühl? Ich wäre froh, ich würde es nur aus den Psalmen kennen und nicht in meinem Leben. Irgendwo komme ich doch zu kurz, oder? Wie kann denn das sein, dass da oben so eine tolle, himmlische, wunderschöne Heimat ist? Und hier bin ich so voll Leid und Dunkelheit und Schmerz und Mangel. Wie kann das sein? Herr, hast du mich denn vergessen? Sehr innen scheint mir auch Wellness zu sein. Wellness, ich weiß gar nicht so richtig, wie man dieses Wort wirklich auf Deutsch übersetzt. Wellness. Das hört sich schräg an, wenn ich. Du bist Englischlehrer, oder?
Deine, ich will so lassen.
So lassen, Wellness. Mein Vater würde dir hinterhergehen, das so lassen, mit den vielen Anglizismen in unserer Sprache. Wellness, irgendwo soll es mir gut gehen. Ich soll mich wohlfühlen. Versuch einer Umschreibung. Wir hatten mal vor wenigen Jahren Besuch von einem früheren Nachbarn. Und er hat uns erzählt, ja, es geht ihm gut und sie kümmern sich mit Ernährung und Wellness und sonst etwas. Und meine Frau hat da eine interessante Frage gestellt. Wie sieht es denn mit der Gesundheit deiner Seele aus? Was tust du denn dafür? Meine Frau hat immer solche Gedanken. Ich lerne da immer viel dazu. Ja, wie sieht es mit der Wellness deiner Seele aus? Was tust du, dass es deiner Seele wirklich gut geht? Nicht nur, dass deine Seele sich wohl fühlt, gut fühlt, sondern dass es deiner Seele wirklich gut geht. Dass deine Seele rein wird. Dass deine Seele wirklich von deiner himmlischen Heimat her geprägt ist. Was tust du? Und ich kenne keine besseren Worte als die, die David gesprochen hat im Psalm 51, wenn es um Wellness der Seele geht. Psalm 51, Vers 12 bis 14. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Rettung und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ja. Herr, nur du kannst mein Herz, mein Innerstes wirklich rein machen. Herr, füll du diesen Raum, den ich immer wieder schmutzig mache, mit deiner himmlischen Herrlichkeit. Herr, und lass du nicht los, halt mich fest, dass ich mit dir in dieser irdischen Heimat mein Leben leben kann, geprägt von deiner himmlischen Heimat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Rüste mich mit einem willigen Geist aus. Man bemüht sich um so vieles im Leben, aber was zählt wirklich? Ich glaube, gerade am Jahresende ist es wert, darüber nachzudenken, was prägt mein Leben hier auf der Erde, was zählt. Inventur machen. Ein letzter Punkt. Der gilt jetzt mir ganz persönlich, deshalb habe ich ihn auch mit Ich begonnen. Ich will mich in diesem neuen Jahr 2013 nach meiner himmlischen Heimat ausrichten. Ich will mich in diesem Jahr bewusst nach meiner himmlischen Heimat ausrichten. Gute Vorsätze haben oft eine geringe Haltbarkeit. Bei dem guten Vorsatz muss es nicht sein. Der ist umsetzbar, oder? Der ist umsetzbar. Denn da ist das große Angebot Gottes. Komm, komm einfach zu mir. Verbringe Zeit mit mir. Lass dich von mir prägen. Bring mir deine Sünde, bring mir deine Schwachheit. Lass mich dich erfüllen mit all der Freude, die ich schenken kann. Mit allem Licht, das ich schenken kann. Deshalb ist mein Motto für dieses Jahr: Seid ihr nun mit Christus auferstanden? Das sagt ja Paulus immer wieder. Wir sind bereits mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden. Seid ihr mit Christus auferstanden? So sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Das ist das Angebot, was uns Gott jeden Tag macht, auch für dieses neue Jahr. Möchte